Was macht denn der da?
Design. So, liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Design macht Gesellschaft. Heute sprechen wir über künstliche Intelligenz und Designforschung und ganz speziell sprechen wir über einen Sammelband Designforschung und KI, ästhetische Transformation im Zeitalter artifizieller Systeme, herausgegeben von Lars Christian Krabbe, den wir hier auch zu uns in den Podcast eingeladen haben. Lars, wir haben uns auf das Du geeinigt. Das hat mir jetzt so ein bisschen LinkedIn und auf Wikipedia verraten, ist ein deutscher Medientheoretiker, Philosoph, lehrt seit 2017 an der Münster School of Design an der FH Münster und seit 2022 ist er dort auch Dekan. Ich folge ihm ja schon seit Ewigkeiten und bin immer wieder fasziniert über die vielen Seiten, mit denen er sich wissenschaftlich befasst. Und ja, du hast zum Beispiel auch letztens einen Call zu Horror, glaube ich, herausgegeben. Ich habe ja auch lang zu Horror geforscht, Horror Games. Und umso schöner, dass wir dich endlich mal zu uns einladen konnten. Herzlich willkommen, lieber Lars.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und ja, das hast du gut geschildert. Ein Buch über Monster tatsächlich. Horror treibt mich auch um.
Das ist bestimmt so ein akademisches Ding.
Also ich sag mal, du hast ja auch aus Wikipedia, glaube ich, vorgelesen, als Medientheoretiker. Ich finde es faszinierend, wenn der Mensch kommuniziert. Das kann ich wirklich so sagen. Und ich finde es noch faszinierender, dass wir nicht bei Sprache stehen geblieben sind. Also wenn man das kulturgeschichtlich einordnen, sondern wir unterschiedlichste Medientechnologien und symbolische Zeichenformen einsetzen für die Kommunikation. Und ganz toll natürlich, dass wir uns nicht nur über Mathe oder Physik oder Chemie, also logifizierte Dinge unterhalten, sondern auch über Gefühle, Emotionen, die Dinge, die uns bewegen. Und wenn das auch in Medien oder in medialen Praktiken für Genussästhetiken, für Freizeitästhetiken, für das Narrative, für Geschichten erzählen herangezogen wird, dann bin ich einfach wie so ein kleines Spielkind hellauf begeistert, egal ob es um Games geht oder um Horrorfilme oder vielleicht auch ein tolles Theaterstück. Ich finde es einfach faszinierend und es ist ein großes Geschenk und Privileg, als Prof, muss ich sagen, dazu arbeiten, forschen und unterrichten zu dürfen.
Lars, du hast es eben schon so schön gesagt. Über KI und maschinelles Lernen ist ja in den vergangenen 2-3 Jahren bis zum Erbrechen diskutiert worden. Natürlich zu Recht auch, das ist ein Phänomen, das jetzt mittlerweile in einem schon relativ breitem Maße in unser Alltagsleben implementiert worden ist und man kommt daran einfach nicht mehr vorbei. Was hat dich denn hier angetrieben, dieses Buch herauszugeben? Das ist ja schon eine relativ nischige Kombination, Designforschung und künstliche Intelligenz. Also kurzum, wie kam es zu diesem Buch?
Ja, das ist eine total gute Frage, weil mich tatsächlich diese Frage auch vor 2-3 Jahren schon im Anfang begleitet hat. Ich habe immer, wenn ich irgendwann im Unterricht war an der Hochschule oder auf Konferenzen mit Kolleginnen und Kollegen geredet haben, natürlich eine Sache gespürt, ja, Angst und Vorsicht, weil ein neues Medium scheinbar disruptiv nun bestehende mediale Praktiken, gestalterische Praktiken zwischen Design und Kunst irgendwie jetzt ummodelt. Und auf der anderen Seite, was mich da teilweise auch überrascht hat, waren so ja lapidare, fast schon Alltagsäußerungen, so nach dem Motto, ja, passiert schon nichts, ist halt ein Werkzeug. So, und dann habe ich halt gedacht, das ist eine Intuition von mir, ich fand es interessant, dass manchmal ich erfahren oder erlebt habe, dass es da doch Ängste, Vorbehalte gibt. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Vielleicht, weil wir noch nicht genügend Begriffe haben oder begriffliche Einordnung oder weil wir das Medium vielleicht auch, sage ich mal, ästhetisch praktisch noch nicht gut phänomenal beschrieben haben. Und dann hat mich aber auf der anderen Seite gewundert, dass man oft gehört hat, naja, es gab ja auch mal das Radio, es hat ja auch nicht alles verdrängt oder dann kam das Fernsehen, das hat ja auch keinen Journalismus verdrängt und das Internet hat ja auch nicht wirklich das Lesen verdrängt, wir lesen bloß nur anders. Also es ist ein Werkzeug. Und dann habe ich halt gedacht, und ich komme ja aus der Philosophie, ne? Also Dingbegriff, Werkzeugbegriff, da habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich? Also als Theorieobjekt, KI. Kann man das aus einer designpraktischen Perspektive denken und aus einer designwissenschaftlichen Perspektive, in der, und ich muss sagen, ich habe einen sehr, also lockeren Begriff mit Designwissenschaft. Für mich ist alles, was sozusagen aus so einer Metaperspektive auch Design umschreibt und beschreibt, finde ich gangbare Methoden. Also egal, ob es ein kunstgeschichtlicher Zugriff oder ein medienpädagogischer oder ein philosophischer ist, ich finde, wenn wir beschreiben können, trifft es das ganz gut. So, und dieses Verhältnis, ist es nur ein Werkzeug? Warum soll ein Werkzeug dann aber Angst machen? Und dann, aber wenn die Angst begründet ist, dann kann es ja nicht nur ein Werkzeug sein. Und das war wirklich diese Ausgangslage, dass ich mich dann gefragt habe, wie kann ich einen Call so formulieren, dass das Ding nicht gleich 20 Seiten hat, sondern kurz prägnant und vielleicht auch Denkerinnen und Denker, Researcherinnen, Researcher und so weiter abholt, aus der Praxis, aber auch aus der Theorie, die, sage ich mal, wirklich in der Breite vielleicht dazu schon sich Gedanken gemacht haben. Das war der Ausgangspunkt. Und ich bin jetzt heute wirklich gesagt ganz glücklich, dass das so gut gezündet hat, weil die Einreichungsmenge an bei Vertragsinteressierten war wirklich sehr groß, aber das war auch nicht zu, das war ja, also nicht überraschend, ne?
Ja, dieses Begriffe finden, was du gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, ich glaube, das spielt auch eine ganz große Rolle, weil man auf der einen Seite gerade im populären Diskurs ja einen sehr monolithischen Begriff von der KI hat, also die KI, und andererseits ist es ja so, dass es die KI ja in dem Sinne eigentlich gar nicht gibt. Und ich meine, was mittlerweile unter KI läuft, Text- und Bildgenerierung, das ist ja nur ein winziger Ausschnitt davon. Wie weit hat das denn in dem Band dann auch Eingang gefunden?
Tatsächlich einen sehr, sehr großen Eingang, weil während ich noch sozusagen diesen Call komponiert habe, habe ich ja auch aus meiner philosophisch-medientheoretischen Perspektive mich ja auch mit den Begriffen auseinandergesetzt, mit der, sage ich mal, auch Begriffsgeschichte technologischer Systeme, algorithmischer Systeme. Und wenn man das natürlich wissenschaftlich macht, stellt man fest, KI gibt es nicht erst seit 2 Jahren, sondern das sind ja Prozesse, die in den 30ern, 40ern, 50ern durch die kybernetischen Perspektiven auch in der Digitalisierung oder Frühdigitalisierung eine Rolle gespielt haben, alle schon existierten. Und deswegen war es tatsächlich so, dass dieser Begriff KI oder die KI, ne, quasi so eine Art Mythos ist, um das mal ein bisschen medientheoretisch zu sagen. Und da habe ich mich gefragt, das ist spannend, wir bezeichnen etwas, bei dem der Begriff gar nicht richtig passt, indem wir aber alles reinknallen, was wir meinen, mit KI zu assoziieren. Und das habe ich dann in dem Call schon im Grunde genommen vorweggenommen, wie dann auch mein Beitrag zum Beispiel, ich habe ja auch einen Artikel darin verfasst, sozusagen strukturiert, dass nämlich ich spreche vom Techno-Imaginären. Also ich versuchte sozusagen so einen Platzhalter zu finden, um es nicht Mythos zu nennen oder Legende oder Symbolsystem, sondern das Techno-Imaginäre, etwas, von dem ich die These quasi frech formulierte, dass jede Technologie eigentlich auch einen imaginativen Raum öffnet in einer Zivilgesellschaft oder Kultur, in denen es unheimlich viele Aufladungen gibt, Interpretationen, Meinungsbilder, und teilweise auch Kontrafaktisches, was mit dem eigentlichen Medium als technisches Konstrukt gar nichts zu tun hat. Und das finde ich spannend, weil natürlich viele, viele, viele Vorgängerinnen und Vorgänger in der Medienwissenschaft seit den 50er, 60er, 70ern sich auch mit dieser Frage beschäftigen, wenn die Technologie gesellschaftlich so aufgeladen, aufgeblasen ist und so eine mythologisch-imaginäre Struktur bekommt, dann ist das ja so ein bisschen wie ein kleiner Kurzschluss. Es gibt Funken, die in der Gesellschaft stattfinden, die in der Bewertung des Mediums dann auf einmal eine Rolle spielen, obwohl die Funken vielleicht gar nicht realistisch sind. Und dann gibt es aber auch Erwartungen, was man meint, was dieses Medium oder dieses Medienagglomerat dann tun wird, obwohl es das niemals tun wird. Ne? Also ich sag mal so, Frankenstein-Mythos. Ne? Wir haben ja immer so ein bisschen so in Zentraleuropa oder in Deutschland so das Problem, sobald eine Technologie maturisiert und so eine Form von Selbstständigkeit einnimmt, dann muss sie sich ja zwangsläufig gegen uns richten. Alles andere macht ja keinen Sinn. Ne? Das ist so ein bisschen so dieser Untergangs. Diese Untergangsapokalypsen-Stimmung. Und das fand ich interessant. Also deswegen bin ich so rangegangen. KI als Techno-Imaginäres, das zwischen gesellschaftlicher Erwartung, technologischem Potenzial hin und her wabert und dann im Grunde genommen ja so diskontinuierlich sich auch verändert. morpht, transformiert, ne? Es gibt nicht die KI, es gibt technische Systeme, die sich unterscheiden, aber es gibt eine gesellschaftliche Bewertung, die auch Moden, Zeitgeist, Stimmungen und populärkulturellen Input sozusagen unterworfen sind, wie durch Filmkultur und Game. Und das löst in den Menschen etwas aus. So. Und darauf wollte ich, ich dahin wollte ich. Also, was wird ausgelöst und kann man das philosophisch flankieren? Kann man das Design praktisch flankieren? Kann man das aus Governance-Theorien flankieren oder Queer-Theories oder anthropomorphen Design-Praktiken? Also, das war so mein Wunsch, so diesem Konzept auch nahezukommen.
Ich glaube, ein großes Problem des Begriffes KI ist ja auch allein schon, dass man davon Intelligenz spricht, was ja auch ein sehr anthropozentrisches Konzept ist eigentlich.
Auf jeden Fall. Also ich sag mal so, wenn irgendwann mal jemand zum Beispiel also einen seriös gemeinten Intelligenztest gemacht hat und man schaut sich Fragen oder Umsetzungen von Intelligenztests an, dann hat man eigentlich eher das Gefühl, da werden so lineare Muster abgerufen, ne? Und dann greift eigentlich schon irgendwie so eine Form von Intelligenz und Mustererkennung oder Rekapitulation, Zusammenfassung. Remembering, solche Elemente in der Kognition, kann man dann sicherlich auch auf künstliche Intelligenz übertragen. Aber ich finde, man sollte das vielleicht ein bisschen so pragmasymbiotisch auf dem Boden der Tatsachen belassen. Und wir finden eigentlich aber in der Bewertung dieses Techno-Imaginären eigentlich eher eine andere Bewegung, nämlich das Moment der Intelligenz wird aufgeblasen, wie in so einem riesigen Heißluftballon. Und dann auf einmal ist dieses intelligente Mustermomentum was Gefährliches. Ne? Und ich meine ganz im Ernst, also Ameisen verhalten sich auch mega intelligent. Die haben ganz tolle Strukturen und systemische Kommunikation und durch Pheromone. Das ist also evolutionär gesehen toll intelligentes Verhalten. Aber niemand würde jetzt sagen, oh, jetzt habe ich aber Angst vor der Intelligenz der Ameisen. Also, ne, das heißt, irgendetwas ist ein Veranlasser in der Bewertung auch des Konzeptes KI in der Gesellschaft, hier auch diesen Begriff der Intelligenz zu transformieren und ihn auch zu dehnen. Und das hat mich gewundert tatsächlich. Und aber das ist vielleicht eine populärkulturelle Tendenz, die Dinge wirklich massiv aufzuladen, wie so ein riesiger Ballon.
Also würdest du denn auch sagen, dass das, was man jetzt vielleicht so als eine gewisse Projektionsfläche beschreiben kann, auch deswegen so ausgeprägt ist in diesem Diskurs um künstliche Intelligenz, weil diese Technik auch irgendwie so was Magisches hat, in Anführungszeichen. Also so in dem Sinne, dass es halt relativ ein komplexes System, das für den NormalbürgerInnen gar nicht mehr so nachvollziehbar erscheint, dass das ein bisschen daher rührt.
Also ich finde, das hast du gerade richtig toll gefragt, weil du hast das Wort des Magischen verwendet. Und ich habe erst noch letztes Jahr, kürzlich wollte ich gerade sagen, auf einer Konferenz diesen Systemmomentum der KI mit dem Orakel von Delphi verglichen, was ja auch ein medialer Ort ist, der sozusagen einer medialen Praxis entspricht, das Orakel erstmal zu bezahlen und dann darf man eine Frage stellen und dann gibt es sozusagen, also man promptet quasi und dann gibt es eine Zusammenfassung oder auch eine Erweiterung, eine Antizipation vielleicht auch der Wünsche des Fragenden, ne? Und das wird dann wiedergespiegelt und man kann mit dem etwas machen. Nur beim Orakel, ne, da haben wir ja sozusagen vielleicht eine menschliche Person gehabt, die da vor Ort war und jetzt ist es in diesen technischen Kanon überführt und du hast völlig recht. Also Ursache und Wirkung, Input und Output, diese Verkettung jetzt auch unter diesem Deckmantel des Techno-Imaginären steigert vielleicht wirklich so etwas wie so eine Art magisches Bewusstsein. Also man findet es zauberhaft und diese Maschine kann etwas Zauberhaftes umsetzen und dann verliert es natürlich den Boden der Deskription. Man kann es technisch nicht nachvollziehen, man kann es als systemisches, logisches Momentum nicht nachvollziehen. Man hört, ja, da liegen Large Language Models zugrunde. Was sind denn das? Das sind Algorithmen. Was sind denn das? Das sind mathematische Konfigurationseinheit. Ah, und dann wird es natürlich auch wirklich auch technisch schwierig, das nachzuvollziehen. Und im Alltag, das wissen wir auch, macht man sich nicht zwangsläufig die Mühe der vollständigen technischen Durchdringung eines Artefakts, das wir verwenden. Also Ich habe noch nie jemand, der nicht Technik betreibt, getroffen, der mir vor 20 Jahren super gut erklärt hat, wie eine Blu-ray-Disc funktioniert oder ein Blu-ray-Player. Ne? Also bloß ein Blu-ray-Player ist für uns als Technik-Imaginäres nichts, das so eine Autonomie hat und damit auch quasi eine Handlungshoheit. Das ist das, finde ich, interessant, dass wir wie dem Orakel von Delphi, der KI, eine gewisse Handlungsmacht zu attribuieren, eine Agency, wie man das auch medienwissenschaftlich sagen würde, da ist ein eigener Aktivierungsgrad drin. Das heißt, sie handelt irgendwie auch selbstständig. Da finden Prozeduren und Prozesse statt, die unabhängig vom User sind. Also das heißt, da kulminiert nochmal so diese Software-Theorie, die Hardware-Software, aber eine Software, die nun im Grunde genommen so einem entgrenzten Code entspricht.
Eine These in deinem Text lautet ja auch, dass das Techno-Imaginäre vor allem visuell organisiert ist.
Ja.
Und da wollte ich dich noch mal ganz fragen, also ob ich das richtig verstanden habe. Wir sprechen hier vor allem von den User-Interfaces von diesen Machine Learning-Systemen, oder? Oder ist
Ja.
damit auch was anderes gemeint?
Nee, das ist tatsächlich damit gemeint. Also die Frage, wenn eine Medientechnologie in die Wirksamkeit geht, wir schauen ja nicht dem Prozessor beim Dampfen zu, sozusagen, wenn da die Bits und Bytes durchströmen, sondern wir brauchen ja irgendwie eine Art von Interface. Und das finde ich aus einer Designperspektive interessant, weil egal, ob ich jetzt sowas nehme wie ChatGPT als Textsystem, natürlich auch mit Bildern funktioniert oder Midjourney oder so etwas, wo Bilder dann herauskommen, sind das zwei Interface-Mechanismen, die, sag ich mal, medienkulturwissenschaftlich ultra alt sind, nämlich sprachliche Verwendungsheuristiken und visuelle Verwendungsheuristiken. Und das macht es natürlich, wie das Orakel, so magisch und auch so wirksam innerhalb einer Zivilgesellschaft, weil das, was die KI macht, kriegen wir gar nicht mit, sondern wir kriegen den Output mit und der ist der lesbare Text, also er ist unmittelbar immersiv in mich eingedrungen als Textverwertungskompetenz, also die KI ist dann Teil meiner Kognition oder sie adressiert mich als ikonisches Bild. Und jetzt kommt der Punkt. Bildwahrnehmung ist ja nicht nur eine logifizierte, Bildwahrnehmung ist auch eine emotionale Reaktanz. Ich reagiere auf das, was mir gezeigt wird, wie es mir gezeigt wird, in einer emotionalen oder hormonellen Unmittelbarkeit. Das heißt, auch hier hat die KI einen unheimlich hohen Handlungsradius, einen Handlungsgradienten, kann man fast sagen, in dem sich ein symbolischer Input für den Rezipierenden, für die Userin, für die User ereignet. Und das macht sie, glaube ich, auch so kulturgeschichtlich so kraftvoll, ne? Also wenn man jetzt mal sowas wie Quantencomputing oder sowas sich anschaut und man erzählt irgendjemandem, ja, Quantencomputerisierung und da gibt es neue Entwicklungen und schau dir mal diese Formel an, die können jetzt die Daten so und so clustern und verrechnen in Qubits. Das finden die Leute ehrlich gesagt unsexy. So, ja, okay, das ist jetzt, oh gut, dann geht die Technik weiter. Aber spannend wird das, wenn das auf einer visuellen Erscheinungsfläche als ästhetische Form über die Wahrnehmung, über die Sensorik unmittelbar zugänglich wird, verstehbar wird und einen emotionalen Radius auslöst. Deswegen ist das eine ganz wichtige These, weil das bedeutet auch mediensemiotisch, also Bildformen, die Kommunikationsformen sind und damit auch Wirkungsformen in der Rezeption, dann ist das ein Wirkungshorizont, der zur KI gehört. Und wenn wir KI beschreiben, müssen wir dieses Momentum auch lokalisieren.
Ja, ne, da schließt so ein bisschen meine nächste Frage an. Denn, also ich glaube, der zentrale Punkt in deinem Text ist ja, dass genau diese Bildordnungen auch ja, normativ, ideologisch, wie auch immer aufgeladen sind. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, also das Bild von Technik, von Wissenschaft allgemein in der Gesellschaft ist ja, dass sie objektiv ist, dass immer sozusagen ein Abstand von diesen Bereichen zu politischen, moralischen, kulturellen Einstellungen besteht. Und inwiefern kann denn jetzt so ein User-Interface, das ja jetzt auf den ersten Blick mal neutral wirkt, zumindest, ja, affirmativ oder kritisch irgendeine Herrschafts- oder soziale Ordnung
Ja.
begleiten oder kommentieren?
Ja, das ist auch eine super Frage. Also, guck mal, stell dir mal vor, du möchtest wissen, wie es den Menschen geht. Und du fragst wirklich 100 Menschen draußen auf der Straße. Du fragst sie direkt, kriegst unmittelbar die Feedbacks, kannst auf sie reagieren. Das heißt, du hast 100 Mal Einzelerfahrung gemacht. Wenn du jetzt aber als Politiker wissen willst, was die Menschen fühlen, und du gehst nicht selbst los und fragst 100, sondern beauftragst einen Statistiker. Der befragt 100 mit einem Fragebogen und der Statistiker wird dann aus diesen 100 Fragebögen statistische Muster clustern, ableiten, T-Testverteilung, Cronbach-Alpha berechnen, Chi-Quadrat, Korrelation und so weiter. Dann hast du zwar auch einen Erfahrungsraum, was die Menschen sozusagen empfinden, aber du hast ihn nicht selbst gefragt, hast nicht unmittelbare Reaktanz, sondern du hast einen statistischen Querschnitt. Du hast quasi mathematisch eine mathematische Dekodierung von tatsächlichen subjektiven Emotionen und so weiter vorgenommen. Und das ist hegemonial dann, wenn man auf diese statistischen, sage ich mal, Momenten oder Prämissen sofort normative Ableitungen sozusagen vornimmt. Das ist ein Kurzschluss im Grunde genommen. Statistik kann helfen, aber sie ist nicht das ganzheitliche Bild. Sie ist sozusagen eine modellhafte Zueignung. Und bei KI, die ja ähnlich funktioniert als Mustersystem, bei dem statistische Querschnittswerte auch verwendet werden, zum Beispiel bei der Textwiedergabe oder bei der Bildwiedergabe, findet so eine Art Mittelwert-Ästhetik statt, die ein links, ein rechts, ein oben, ein unten, ein hässlich, ein irritierend, ein verstörend, wahrscheinlich zugunsten eines allgemein kommunizierbaren Durchschnittswertes sozusagen übrig lässt. Und das ist insofern hegemonial, weil sie die Rezipierenden im Grunde genommen dazu zwingt, eine Form des Textoutputs oder eine Form des Bildoutputs als den faktualen, endgültigen Zustand vielleicht anzunehmen. Und ich hab, als ich das so formuliert hatte, das habe ich mir ja nicht selbst ausgedacht, sondern ich bin da wirklich ganz stark auf Wilhelm Flusser eingegangen, der mich da geprägt hat. Ne, der halt eben sagte, irgendwann haben wir Bildkulturen, bei denen die Bilder sind wie Indexfinger. Wir bewerten nicht mehr, was wir sehen, sondern wir richten uns danach. Also Gesinnungen, Emotionen, Bewertungen, so eine Appellfunktion. Und schon sind wir eigentlich dabei, dem Durchschnittswert, dem statistischen Median sozusagen eher zu folgen, ja, weil es ja auch einfacher ist, ne, auf diesem Gleis zu sein, als irgendwie links und rechts die Wege zu gehen, die noch nicht irgendwie, wo noch nicht Rasen gemäht wurde oder die Hecke noch nicht zurückgeschnitten wurde. Und das finde ich das problematische Momentum. Und deswegen spreche ich da auch von hegemonialer Ästhetik. Ich kann ein zweites Beispiel noch sagen. Pinterest oder Social Media Kanäle, bei denen Studierende aus dem Design oder auch aus der Kunst oft in die Portfolios anderer Gestalterinnen und Gestalter gucken. Und dieser Pinterest-Effekt, wie ich das manchmal nenne, führt ja manchmal dazu, dass sich die jungen Leute am Schreibtisch versuchen, mit Gestaltung der Außenwelt zu beschäftigen. Und irgendwann imitieren sie, rekapitulieren sie die einfach nur digital vorgefundenen bildästhetischen Praktiken. Da würde ja auch keiner sagen, so, ja, das ist jetzt totale Innovation auf einem 100%-Level oder da ist noch eine freie Kreativität, sondern da haben wir ein Gleisbett, das eigentlich schon ziemlich gut geschliffen und geölt ist, auf das wir uns so eintakten. Und das kann natürlich suggerieren, dass man trotzdem noch kreativ war und innovativ. Und es könnte aber natürlich auch Design oder Gestaltung als Avantgarde, als Vorangehen, als Umwälzungsprozess, ja, unterminieren oder sogar zerstören. Denn so bin ich mal geschult worden. Die Kunst als moderne Kunst lebt ja eigentlich durch die Abkehr von der Tradition. Sie muss ja auch in der Lage sein, ein bisschen rebellisch und ein bisschen revolutionär zu sein. Aber wie soll ich denn mit einem statistischen Mittelwert quasi wirklich Rebelliousness verlebendigen. Da fehlt mir dann die Fantasie.
Inwiefern kann man denn hierbei die KI-Systeme quasi als posthuman bezeichnen? Und was
Ja.
hätte das für Folgen, wenn man das so bezeichnen würde?
Also der Begriff des Posthuman ist natürlich auch ein mega, mega Brett, was man da bohren kann, ne? Und ich habe versucht, dieses Brett an einer Stelle zu bohren, weil ich mich in den so ein bisschen Diskurs von Donna Haraway mit reinbegeben habe, wo es ja schon um den Cyborg, die Cyborg geht. Im Grunde genommen diese Frage des Netzwerkregimes. Ist das Subjekt, ist das Individuum, ist der Mensch die Krone der Schöpfung und allmächtig und alles andere ordnet sich unter? Oder können wir eigentlich von etwas sprechen wie einer, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Selbstermächtigung der Technik, bei der die Technik Handlungen, Aktivierungen in so einem selbstständigen Maße umsetzt, dass es den Menschen gar nicht mehr braucht. Das heißt, eine eigene Funktionslogik, eine eigene Formsprache, eine eigene Codierung. Und das wäre insofern posthuman, weil wir dann im Grunde genommen Gestaltung und die gestalterische Praxis und die ästhetische Praxis jetzt nicht mehr so wie in so einem Renaissance-Ideal, Künstlerinnen und Künstler, Inspiration, der göttliche Hauch und ich bin voll autonom und alles andere, mit dem ich die Bilder mache, das ist nur mein Werkzeug. Mit diesem Post-Human Turn merken wir eigentlich, wir sind nicht mehr die Herrinnen und Herren im eigenen Hause, sondern wir sind in diesen komplexen Handlungsnetzwerken involviert. Und wenn ich das verraten darf, ich habe ja auch gerade noch einen Call draußen zu Autonomous Images, autonomen Bildern, wo ich genau das adressiere, wo es mich gar nicht mehr darum geht, wo Bildpraktiken oder Bildästhetiken existieren, die den Menschen noch braucht, sondern wo es um reine Bildpraktiken geht oder Techniken, die in der Maschine sind, für die Maschine ein Bildersehen möglich macht, was nur noch die Maschine befähigt zu handeln. Und mein Beitrag wird dann in den Bereich der neuromorphen Bilder gehen. Ja, das sind neuromorphe Kameras, die man beim autonomen Fahren zum Beispiel einsetzt, die auch tatsächlich wie eine Kamera Bildwelt nehmen, aber nicht wie so ein Foto, das wir machen mit unserem Smartphone, sondern da werden eher Bewegungsmuster identifiziert. Und das ist ein eigenes Bild, was dann entsteht, das man sich auch angucken kann, mit dem dann auch das autonome Fahren möglich ist. Man kann dann Kindern ausweichen, die auf die Straße laufen. Aber schauen wir uns diese Form der Bildpraxis an. Unterscheidet sie sich von dem Renaissance-Ideal? Alles ist für den Menschen gemacht, subjektzentriert, die Zentralperspektive, sondern das ist so eine Art Event Vision, die rein maschinell ist. Und das ist ein Post-Human Turn, wo wir sogar sagen, das sind nicht nur Cyborgisierungen, Netzwerke zwischen Individuen und den Artefakten und den Technologien, sondern da haben wir Technologien, ich möchte das mal vorsichtig sagen oder als steile These formulieren, wo die Technologien autonomer sind als die Subjekte. Und
Ist das
das finde ich,
denn,
ja, das ist
also
interessant.
sorry, ist das denn
Nö.
für den Menschen dann überhaupt noch dechiffrierbar, also diese visuelle Sprache?
Ja, wir bräuchten dann, also wenn wir da ran wollen, und diese Kameras gibt es ja, die nehmen Licht auf, aber sie werten sie anders aus und das Bildsehen ist ein anderes. Wir können es uns angucken, wir können auch das skalieren, also wir können uns einen Datenmaßstab denken, mit dem wir dann die Inputs der neuromorphen Kamera, diese neuromorphen Bilder, auch anschauen können. Aber das Witzige ist, wir müssen es übersetzen. Das heißt, die Technik hat ein autonomes Regime, eine eigene Governance in der Strukturierung einer physikalischen Raumzeit als Bild und der Mensch kann Zugang haben, aber wir müssen erst einen Dolmetscher einsetzen. Und das ist ein Posthuman Drive, würde ich mal sagen, oder vielleicht sogar ein Posthuman Shift, würde ich formulieren, wo dieses Netzwerkartige, das als Netzwerkbegriff vielleicht bei Haraway im Cyborgianismus noch funktionierte oder mit Bruno Latour, aktuelle Netzwerktheorie, da würde ich sagen, vielleicht reicht das nicht mehr. Und diese Agency dieser technischen Objekte maturisiert nun so, dass sie eine eigene Dynamik hat, die über dem Subjekt gelagert ist. Und da ist mir jetzt aus philosophischer Perspektive, ich habe noch gar keine Konzepte dafür, wie man das beschreiben soll.
Ja,
Und
das
das finde
ist
ich
quasi
mega
dann,
faszinierend, mega faszinierend.
was so ein bisschen hochtrabend dann als Singularität bezeichnet wird, oder? Also wenn das w Wissen und die
Ja.
Agency der Maschine quasi
Also,
das
ich
Begreifen
mag,
des Menschen
ja.
überschreitet, ne?
Ich weiß, was du meinst. Ich bin nicht unbedingt der Freund der Singularität. Ich mochte das schon nicht, als ich das allererste Mal in Shohei Hosokawas Text Der Walkman-Effekt gelesen habe, wo er versucht hat, so ein ganz besonderes technisches Ereignis als Singularität zu bezeichnen und sich dann auf Jean Baudrillard bezieht, der sich höchstwahrscheinlich auf die Quantenphysik bezogen hat. Deswegen habe ich mit dem Begriff der Singularität einfach ein Problem. Die Genese ist so ein bisschen so Wildwest vereinnahmt worden. Aber ich glaube, so vom Sinn her geht das um so eine Art von Entitätsstabilisierung, Funktionshorizont der Agency und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob ich Singularität nennen würde.
Lass uns doch aber nochmal auf diese Publikation im Allgemeinen eingehen. Wenn wir jetzt schon über so konkrete Inhalte am Sprechen sind, gibt es was, was dir aufgefallen ist, was so bei allen Beiträgen so ein bisschen raussticht, was man vielleicht so als gemeinsamen Nenner nehmen könnte? Also abgesehen natürlich von der Designforschung als so gemeinsames Interessens- und Forschungsfeld, aber was war so dein Eindruck bei diesen Beiträgen?
Also erstmal bin ich wirklich sehr stolz auf dieses Buch. Die Beitragenden haben wirklich, wie ich finde, sehr vielfältige Steinchen in diesem Mosaikfeld Designforschung und KI in den Blick genommen. Unheimlich kundig und die, sage ich mal, eher designpraktischen Texte, die sich mit dem Kuratieren von Ergebnissen beschäftigt haben oder mit der Designausbildung oder auch der Konsequenz ganz konkret KI und Produktdesign, glaube ich, dass man da auch nicht nur aus einer akademischen Perspektive, sondern auch aus einer studentischen unheimlich viel rausziehen kann. Und dann aber tatsächlich diese Pendelbewegung, was wir ja am Eingang schon mal besprochen hatten, ist es ein Werkzeug? Und wie ist eigentlich die Bewertung dessen, was wir als KI sozusagen in den Blick nehmen? Und was ist so eine Brücke zwischen diesem Werkzeuggedanken und dieser Bewertung von KI? Und da stecken doch, sage ich mal, rational und auch, finde ich, sachlich gut umgesetzte medienkritische Impulse drin. Also Medienkritik als Ansatzpunkt und ein ganz starker Fokus vom Werkzeug weg in Richtung Gesellschaft. Also der Versuch, KI als Teil der Gesellschaft zu begreifen, in dem Machtverhältnisse, soziale Interaktionen beeinflussbar werden, bis hin auch zu so etwas wie, ich würde mal sagen, so eine kritische, ethische Neubestimmung auch des Verhältnisses von Mensch und Technologie generell. Das schwebt da auch so drin. Und ja, das finde ich wirklich ganz stark. Also, okay.
Also ein großes Problem ist ja auch, dass KI, ich nenne es jetzt immer noch KI, sich ja unfassbar schnell weiterentwickelt und eigentlich jede neue Iteration von Machine Learning, von KI, neue Implikationen für Designpraxis, für Designtheorie wahrscheinlich auch und Designlehre mit sich bringt. Und wie kann man denn dieser Ambiguität und Volatilität aus Sicht der Designlehre denn überhaupt begegnen? Wie wird man derer Herr? Weißt du, was ich meine?
Ja, das verstehe ich total. Ja, wie wird man denn daher, ist eine gute Frage. Also ich muss erst mal sagen, so Design ist mittlerweile ja eine so selbstständige Disziplin geworden. Ne? Nicht nur in den Agenturen da draußen oder in der Perspektive der Selbstständigkeit von jungen Designerinnen und Designern, sondern auch in Hochschulen, dass man im Design promovieren kann, dass man im Design Designforschung studieren kann, dass sich Kolleginnen und Kollegen in diese, sag ich mal, komplexen wissenschaftlichen Welten auch bewegen. Das ist mittlerweile ja der Regelfall. Das ist ja gar nicht mehr die Ausnahme, sondern das ist glücklicherweise der Regelfall. Und ich sag mal so, Design und Kunst sind ja so unheimlich interessant, zeitgeistdiagnostisch, immer wieder reaktiv in avantgardistische Strömungen eingebunden. Teilweise sind das Einzelpersonen, Einzelakteure, die im Design oder in der Kunst mal mehrere Jahre lang auch Perspektiven, Stile und so weiter dominieren. Und manchmal sind es einfach Rezeptionsphasen, wo auf dem Markt des Designs und der Kunst der Kunde, die Kunde, die Nachfrage entscheidet, sodass, glaube ich, Design und Kunst immer schon nie fertig waren. Also ich glaube, in den Ingenieurswissenschaften, wenn man lernt, wie man die Dichte von Stahl berechnet und Stahlkonstrukte macht, dann kann man mit diesen mathematischen Berechnungen weiterhin Stahlkonstrukte machen und immer noch Stahlhäuser bauen, die als Hochhäuser ziemlich hoch sind. Und ich glaube, dass es manche Disziplinen gibt, die haben vielleicht auch den Vorteil, dass sie statischer sind, monolithischer, die müssen nicht so stark reaktiv sein, weil sie sich auf Modelle und Beschreibungen verlassen können, die konsistent sind. Und Design und Kunst ist, glaube ich, immer schon ein Melting Pot, ein Schmelztiegel, der, und das können die ja auch. Also das können die Studierenden, das können die Designprofs, die designpraktisch unterwegs sind und Designtheoretiker. Wir machen das ja genauso. Wir wissen ja auch, Gesellschaft ist nicht fertig. Kulturen transformieren sich immer. Und deswegen ist, glaube ich, das Nicht-Festgestellte, das Nicht-Statische, sondern das Ekstatische, eigentlich das Moment, wo Design sich selbst als Praxis konsolidiert. Das ist natürlich für einige nicht nachvollziehbar, weil immer alles, man hat immer das Gefühl, jedes Jahr ist was Neues, ne? Aber mal ganz im Ernst. Schauen wir mal so ein zeitdiagnostische Befunde aus der Presse, aus dem Journalismus. Da kann man auch in die 50er gehen. Da haben die Leute auch gedacht, meine Güte, jedes Jahr ist was Neues und ständig gibt es eine Umwälzung, ständig gibt es eine kulturelle Reaktion oder einen Krieg oder eine Krise und ständig müssen wir wieder reagieren. Aber das ist doch eigentlich immer so. Deswegen würde ich da tatsächlich sagen, da können wir ehrlich gesagt ruhig sein, weil Design und Kunst, manchmal sind sie ein Thermometer für Gesellschaft, manchmal sind sie ein Impulsgeber und beide Disziplinen wissen aber, dass es ein kontinuierlicher, infiniter Wandel ist.
Ja, und noch ein Punkt ist, der mir gerade, während du so davon sprachst, der mir gerade gekommen ist, dass man, also in der Wissenschafts- und Technikfolgenforschung spricht man ja auch vom Begriff der Post-Normal Science, also dieses direkt nach einem Paradigmenwechsel oder während des Paradigmenwechsels, wo ein Denksystem das andere ablöst, das dann auch normative, moralische, kulturelle Einstellungen sehr unsicher sind und sich sehr stark im Wandel befinden und da auch natürlich dieses Tempo sehr hoch ist. Aber dieses Tempo wird, schätze ich mal, sehr stark nicht immer gleich bleiben. Also wer weiß, ob wir in 10 Jahren, ob dann noch überhaupt ein Hahn nach KI kräht, weil es entweder so implementiert ist, dass es völlig im Alltag aufgegangen ist, oder so eine marginale Rolle spielt, dass es vielleicht gar keine Rolle mehr spielt. Also kann natürlich auch sein. Ich kann jetzt nicht in die Zukunft schauen.
Also,
Und
wenn ich das ergänzend sagen darf, es ist auch
ja.
eine Ressourcenfrage.
Ja.
Also, ich meine, imaginativ können wir, sind wir die innovativsten Wesen. Wir können ganz viele tolle Sachen machen, aber irgendwann fehlen uns die Ressourcen. Und wenn man jetzt mal schaut, nur mal als Beispiel, wie man kalkuliert zumindest. Also, da würde ich gerne mal so ein bisschen die Evidenz dieser Zahlen mal überprüfen. Nur mal so als Randnotiz, aber es gibt ja mittlerweile sehr viele Kalkulationen, die behaupten zu sagen, wie viel Wasser man überhaupt verbraucht beim Betreiben von künstlicher Intelligenz, mal allgemein formuliert. Und ich glaube, irgendwann, wenn uns das Wasser ausgeht, ja, Wüstenbildung, Desertifikation, Klimaerwärmung und so weiter, dann muss man sich auch mal fragen, vielleicht irgendwann möchte ich jetzt einen Liter Wasser trinken oder meiner KI sagen, dass sie mir ein schickes Bild macht, das aussieht wie ein Foto mit der Stilistik der 50er Jahre. Also irgendwann, wir können ja nicht alles machen und die Ressourcen, denke ich mal, werden irgendwann den Trichter auch zum Ausdruck bringen.
Ja, und diese Machtbewegungen finden ja auch schon statt. Auf der einen Seite die großen KI-Konzerne, die ständig deregulieren wollen, um genau das tun zu können, also diese Ausbeutung um des Wachstums willen. Auf der anderen Seite der Versuch, Gesellschaft und Welt nachhaltig irgendwie zu organisieren. Ne?
Ja, absolut. Deswegen sieht man auch dieses Techno-Imaginäre der KI. Da steckt unheimlich viel Governance-Logik drin. Also wer hat die Herrschaft, wer hat die Macht, wer reguliert, wer ist sozusagen Nutznießer dieser Machtregulation und wer ist vielleicht auch in so einer Form von Opferschaft? Ja, also kann gar nicht Nein sagen, muss aber oder will gar nicht mitmachen, ist aber dann doch gezwungen. Oder es gibt ganz gesellschaftliche Perspektiven, wie so etwas wie die Frage des Klimas, des Wassers, Rohstoffe, Nachhaltigkeit, seltene Erden und so weiter. Aber ich muss ja auch irgendwie an Lithium kommen und Erze, wenn ich diese ganzen Prozessoren baue. So, und wo mache ich das denn? Also, wenn wir mal ehrlich sind, das findet ja nicht in Wanne-Eickel, Castrop-Rauxel und im Vorort von Berlin statt, sondern das findet ja in Ländern statt, die wir sozusagen mit unserem europäisch-eurozentristischen Blick meistens im Alltag gar nicht mitdenken. Also
Grünland.
ja, so eine Art Postkolonialität, die da jetzt zurückgekehrt ist, ne? Also wir schicken keine Truppen mehr, aber Erzbagger. Also das kann es ja auch nicht sein.
Das war jetzt ein ziemlich schöner Bogen vom Spezifischen der KI im Design bis zu globalen Fragen, bis zu Fragen der, wie es immer so schön heißt, Conditio Humana, was macht uns auch als Menschen aus, wie gehen wir mit der Welt um und so weiter. Ich fand das ein unheimlich befruchtendes Gespräch. Es hat mir total Spaß gemacht und ich fand auch das sehr charmant, wie ja gut du diese ja doch extrem komplexen Sachverhalte auch erklärt hast. Das ging mir übrigens auch beim Lesen deines Beitrags so. Ich finde auch die anderen Beiträge in dem Buch wirklich toll. Wir werden den natürlich auch verlinken in den
Ah, schön.
Shownotes. Und ich kann das wirklich nur empfehlen. Es sind eine sehr spannende Lektüre, die man jedem, zumindest Interessierten, eben ans Herz legen kann. Ja, vielen Dank für dieses Gespräch, lieber Lars.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und das war eine ganz tolle Atmosphäre und ich, ja, ich hatte das Gefühl, dass ich auch so ein bisschen daran anknüpfen konnte, wie ich das Thema nicht nur logisch denke, sondern auch empfinde. Und wenn ich die richtigen Worte gefunden habe, dann bin ich natürlich umso glücklicher. Vielen Dank.
Ja, wir sind auch glücklich. Ich hoffe, ihr auch zu Hause an den Volksempfängern. Darf man das überhaupt sagen? Und ja, an den, ja, wie hießen diese Dinger von Apple früher noch, wo man das Rädchen hat zum Drehen,
Die iPods.
die iPods und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran, habt uns gerne zugehört und schaltet wieder ein, würde Peter Lustig sagen, wenn es nächste Woche dann, also in 4 Wochen besser gesagt, wieder heißt, Design macht Gesellschaft. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.
Ciao.
Ich